Herzlich willkommen zum Denkmal-Europa-Podcast des Europa-Instituts der TU Chemnitz. 3 Monate lang erlebte Polen Proteste. Vor allem Frauen zog es auf die Straßen. Grund dafür war ein Urteil des Nationalen Verfassungsgerichts. Dieses verschärft das strenge Abtreibungsgesetz und unterbindet die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs auch bei schwerer Missbildung des Fötus. Die Proteste richten sich aber nicht nur gegen das Gesetz. Sie setzen gleichzeitig auch ein Zeichen im Kampf um die Frauenrechte in Polen. Nun ist im Januar 2021 das Urteil durch die Veröffentlichung im Amtsblatt rechtskräftig geworden. In diesem Zusammenhang schauen wir heute, am Internationalen Tag der Frau, zusammen mit unserer Studentin Valerie und Jurek Wejwoda, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur für Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas, auf die Situation in Polen.
Sind Sie noch mal dazu gekommen, jetzt über Polen zu forschen?
Ja, das hat mit meiner universitären Ausbildung zu tun sozusagen. Also ich habe an der TU Dresden im Bachelor und dann auch im Master Slawistik studiert und dabei mit der jeweils Spezialisierung auf Polonistik, also quasi Sprache, Literatur und Kultur. Und das Studium umfasste dann auch natürlich Sprachunterricht von der Pike weg. Und so bin ich dann dazu gekommen, sozusagen, dass ich mich auch für den Posten, den ich jetzt hier an der TU Chemnitz bekleide, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur Kultur- und Länderstudien in Ostmitteleuropa, dass ich mich dafür dann eigne. So bin ich dazu gekommen, mich mit Polen zu beschäftigen, kann man sagen.
Über das also so reingerutscht. Oder hatten Sie da schon von Anfang an gesagt, ey, Polen, das würde ich machen, oder war das einfach...
Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Also ich habe später angefangen zu studieren. Ich habe vorher noch eine Berufsausbildung gemacht als Krankenpfleger und auch eine Weile direkt im Krankenhaus gearbeitet. Und als dann die Frage anstand, okay, das muss jetzt was anderes machen aus verschiedenen Gründen. Also ich wollte mich mit Sprachen irgendwie beschäftigen, weil mich das auch in der Schule bereits immer viel interessiert hatte. Und dann hatte ich mich halt eben für Spanisch und Polnisch im Bachelor jeweils eingeschrieben und dann sehr bald gemerkt, dass mir das Polnische, die ganze Geschichte, Kultur, die Verbindung, die es natürlich auch zu Deutschland gibt, dass mich das sehr viel mehr anspricht als Spanisch oder Hispanistik, zumal ja Hispanistik zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu studieren, Mitte der Nullerjahre, sehr überlaufen war. Und dann ist die Polonistik auch so eine gewisse Nische, in der man sich gut einrichten kann, sage ich mal.
Also jetzt nicht von vornherein, ich kenne es auch so von mir, so im Studium, ich hätte mich da jetzt nie drauf verschworen, dass ich unbedingt Ostmitteleuropa studieren will, aber jetzt, wo ich den Vergleich sehe, denke ich mir auch, das ist irgendwie ein bisschen interessanter. Gerade bei Ostmitteleuropa dieser Einfluss von Osten und von Westen zusammenkommen und dann passiert was ganz Neues, was ja auch irgendwie jetzt so ein bisschen Thema ist für heute. Also Frauen in Polen, natürlich, wir haben es schon angesprochen beim Vorgespräch, die bewegen sich in einem ganz interessanten Konstrukt. Wir haben unsere Klischees von der polnischen Frau, von der vielleicht allgemein Frau aus dem ehemaligen Ostblock, irgendwie von hübschen Frauen und sowas, weil auch wenn wir versuchen, das zu googeln, oder das habe ich während der Vorrecherche gemerkt, ich versuche Frau und Polen zu suchen, möchte irgendwas erreichen mit Feminismus und mir werden als erstes die Ergebnisse von direkt polnischen Dating-Seiten vorgeschlagen. Also unser Bild davon ist einfach ziemlich komisch, aber andererseits treffen da viele interessante Dinge aufeinander. Die katholische Kirche, die natürlich ein konservatives Bild hat, aber eben auch dieser Einfluss vom ehemaligen Ostblock, wo ja immer galt, dass Frauen weiter vorne in der Gesellschaft sind oder einfach besser gleichgestellt sind, als sie zu dem Zeitpunkt in Westdeutschland waren, was wir zum Beispiel auch bei DDR-Westdeutschland sehen. Und deswegen wollen wir uns heute zum Internationalen Frauentag der Rolle der Frau in der polnischen Gesellschaft widmen, stellvertretend dann auch mit dem Beispiel Abtreibungspolitik, was momentan ja für viel Furore sorgt. Und deswegen wollte ich erst mal anfangen zu fragen, wie steht die polnische Frau in der Gesellschaft, vielleicht auch genau vor dem Gesetz? Oder was sagt die Verfassung dazu?
Nach meinem Wissen ist es unter anderem erstmal so, dass es in Polen keine Art von Gleichstellungsgesetz zum Beispiel gibt, in dem festgelegt ist, dass der Staat in allen Bereichen der Gesellschaft dafür sorgt oder sorgen wird und will, dass beide Geschlechter, Frauen und Männer, dort möglichst gleichen Zugang zu allen Ressourcen und Quellen haben. Es ist Ostmitteleuropa als solches erstmal Kulturkontaktzone, sodass man in Polen auf jeden Fall letztendlich 2 größere Lager hat, wo das eine Lager sich eben mehr an Westeuropa an den Standards oder an den Werten, die dort vertreten werden, orientiert. Und dazu gehört dann eben auch zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frau, das Recht der Frau, über ihre eigene Existenz eben zu entscheiden. Ja, und das andere Lager sozusagen, auch stark geprägt durch die katholische Kirche als Institution. In dem Fall sieht es schon eher anders, man kann auch sagen traditioneller, so wie wir uns das eigentlich vielleicht auch vorstellen, dass Frauen Zurückhaltung, Demut und Hingabe in der Familie und dann vielleicht auch nochmal in einem größeren, so patriotischen Rahmen, dann vielleicht auch zur Nation hin zeigen soll und dann mehr aber halt auch nicht. Sprich, also Teilhabe an politischen Prozessen, die Möglichkeiten, berufliche Karriere zu machen, die Möglichkeiten eben auch, die Aufgaben eben im Haushalt, die Reproduktion, die Sorgearbeit, wenn es um Kinder geht, wenn es um pflegebedürftige Angehörige geht, das eben auch entweder zum Beispiel mit dem Mann gleichberechtigt zu teilen, beziehungsweise dass es da eben auch von staatlicher Seite Unterstützung gibt. Das ist so die Sicht dann dieses anderen Lages. Natürlich gibt es dazwischen verschiedenste Abstufungen. Aber so in dem Bereich kann man sagen, ist erstmal so die grundsätzliche Ansicht darüber, wie Frauen in der polnischen Gesellschaft leben sollten.
Wie sieht das aus? Äußert sich das zum Beispiel darin, dass vielleicht wenig Frauen in der Politik unterwegs sind? Oder welches Bild ist eher vorherrschend?
Naja, es ist schon eher noch so, dass es mehr in die Richtung tendiert, was man jetzt so vielleicht traditioneller oder konservativer nennen könnte. Weil das eben jetzt nicht nur die aktuell regierende Partei, die PiS, betrifft, sondern auch Teile der Opposition, die man dann als vielleicht liberal-konservativ bezeichnen könnte. Und konkret zu dieser Frage, der Frauenanteil in allen Parlamenten 2019 in Polen, also sowohl eben der Sejm, der Senat, aber auch in den Wojewodschaften und in den Gemeinden, liegt bei 27,9%. Das ist unter dem EU-Durchschnitt, der bei 31,7% liegt. Und zum Vergleich, Deutschland ist genau im Schnitt 31,7. Allerdings hat, das habe ich bei der Recherche belustigt zur Kenntnis genommen, Polen hat mehr Bürgermeisterinnen als Deutschland.
So, also, ne? Ja, bewegt sich Polen in einem tollen Spannungsfeld, dass man sagt, es gibt diese konservativen Bilder von uns, aber die sind vielleicht nicht immer Realität. Oder wenn ich das so richtig verstehe.
Naja, wenn man jetzt zum Beispiel Ihr Erlebnis beim Googlen, Sie kommen auf eine Datingagentur, also ist es definitiv so, dass das nicht der Realität entspricht. Und um auch nochmal darauf zurückzukommen, diese, was ich jetzt gerade sagte, mit Demut, Hingabe, Zurückhaltung, Mann erwartet auch von Frauen dann in Beruf und Politik eigentlich eher so diese Eigenschaften im Verhalten, sodass also Frauen, die dann klarer, eindeutiger auftreten, vielleicht auch mal ein bisschen wütender sind oder so, dass die sich dann gleich nochmal zusätzlichen, ja, Vorwürfen oder halt auch Spott irgendwie ausgesetzt sehen und dagegen dann nochmal zusätzlich angehen müssen, weil das in der Vorstellung vieler männlicher Politiker letztendlich immer noch nicht angekommen ist oder nicht stattfindet.
Wie sieht das aus? Gibt es in Polen eine Frauenwahlquote oder so, in Deutschland oder auch anderen Ländern auf diese Diskussion? Mhm. Wir brauchen eine Quote, weil sonst funktioniert es nicht. Und wie regeln die das in Polen? Weil sie sagen, natürlich in den Parlamenten sind sie wenig vertreten, aber es gibt viele Bürgermeisterinnen. Es gibt auch eine Frau am Kopf des Verfassungsgerichtes.
Also von Quoten weiß ich nichts, dass es Quotenregelungen gibt. Die progressiveren Parteien, die haben als Vorsitzende auch alle Männer, aber dort sind auf jeden Fall meiner Wahrnehmung nach zumindest auch viel mehr Frauen eben in Sprecherinnenpositionen, solche Sachen. Ich meine, die PiS selbst, also die nationalkatholische Regierungspartei, auch die hat natürlich Frauen in wichtigen Positionen als Ministerinnen oder als Sejm-Marschall nennt sich das, oder Sejm-Marschallin. Es ist schon sichtbar, aber eben bewegt sich in einem zumindest für EU-unterdurchschnittlichen Bereich.
War das schon immer so oder gab es Zeiten, in denen polnische Frauen auch so ein bisschen eine Vorreiterrolle hatten, vielleicht in Europa, dass sie besonders politisch aktiv sind?
Also was man vielleicht festhalten könnte, 1918 wenn wir jetzt mal 100 Jahre zurückgehen, dadurch, dass Polen damals 1918 seine Eigenstaatlichkeit erreicht hat nach dem Ersten Weltkrieg durch den Zusammenbruch der Teilungsmächte, hat man damals schon versucht, sich auch mit den Lehren aus der Vergangenheit sich möglichst modern aufzustellen und hat als eines der ersten Länder in Europa dann das Frauenwahlrecht eingeführt. In kommunistischen Zeiten, also das sozialistische Menschen- und Frauenbild beinhaltet ja, dass Frauen am wirtschaftlichen Prozess mindestens teilhaben. Man hat dann natürlich auch im sozialistischen Polen diese Strukturen eingerichtet, Kindertagesstätten, finanzielle Unterstützungen und sowas, eben, was es eben Frauen ermöglicht, dann zusätzlich auch arbeiten zu gehen. Im Widerstand gegen den Kommunismus tauchten bis, ja, weiß ich nicht, Anfang der Nullerjahre, würde ich sagen, fast nie Frauen als Akteurinnen auf. Die hat es aber natürlich gegeben, nur war die Forschung, Geschichtsschreibung zu der Zeit dann doch eher männerzentriert. Insofern, was heißt Vorreiterrolle? In dem Fall stimmt, würde der Begriff jetzt nicht so ganz stimmen, aber sie war natürlich zum Beispiel auch an der Solidarność-Bewegung 1980 maßgeblich mit beteiligt. Der ganze Konflikt entzündete sich ja zum Beispiel an einer Kranfahrerin, die entlassen werden sollte, Anna Walentynowicz.
Nach dem Transformationsprozess in ganz Ostmitteleuropa hat sich da was im Bild geändert?
Geändert hat sich, dass eben es eine Hinwendung zu Demokratie und Kapitalismus gegeben hat. Allerdings in Polen als Schocktherapie mit Einführung sehr neoliberaler Maßnahmen, wie man sie eben aus Großbritannien und den USA bis dato kannte. Und das hatte zur Folge, dass diese ganzen Strukturen und Programminitiativen, die im Sozialismus etabliert worden sind, letztendlich entweder abgeschafft hat oder gekürzt hat. Es gab sowieso ganz allgemein in den ersten 2-3 Jahren und auch danach noch, aber das waren halt so die ersten schwierigen Jahre, eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, und die hat sich dann tatsächlich eher so ausgewirkt, dass die Frauen dann zu Hause bleiben mussten, weil ja aufgrund der hohen Nachfrage die Firmen durchaus Bedingungen stellen konnten. Eine Arbeitnehmerin, wo klar ist, die muss sich noch um Kinder kümmern oder sie könnte schwanger werden oder sowas, hatte dann sozusagen schlechtere Chancen. Und dazu kommt dann noch an der Stelle, dass natürlich gerade für konservativ-katholische Milieus, auch die katholische Kirche, das natürlich eine Gelegenheit gewesen ist, auf diesem Weg das eigene Verständnis davon, wie die polnische Frau in der Gesellschaft ja funktionieren sollte, dann sozusagen auf diesem Umweg dann auch gleich noch mit ein bisschen durchsetzen konnte. Nämlich, dass sie weniger wieder integriert waren in die Gesellschaft als solche, als im Sozialismus, und sich diesen Weg dann eigentlich erst wieder neu erkämpfen mussten, schon fast. Aber mit den Erinnerungen aus dem Sozialismus schon durchaus im Kopf, weil es waren ja immerhin 1,5 bis 2 Generationen, wo man diese Erfahrung, wo die Frauen diese Erfahrung machen konnten.
Und gibt es in Polen feministische Bewegungen, die sich dafür einsetzen, dass vielleicht Frauen besser gestellt werden und definitiv eine Gleichheit vor dem Gesetz erringen?
Es gibt so ein Netzwerk oder verschiedenste Initiativen schon seit längerem, eigentlich auch mit Gründung der Dritten Republik nach 1989. Man hat halt auch versucht, auf politischem Weg nach 1993 eine sogenannte soziale Indikation noch wieder einzuführen. Also wenn die Frau angibt, dass sie sich in persönlichen oder wirtschaftlichen Umständen befindet, die es einfach ihr nicht möglich machen, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Es gab auch schon dann im Verlauf dieser Zeit immer wieder Initiativen, da muss ich sozusagen aufs Abtreibungsrecht zu sprechen kommen. Das ist so, in Polen ist Abtreibung seit 1993 illegal. Es gibt 3 Umstände oder 3 Ausnahmen, unter denen Abtreibung legal ist. Das ist erstens, wenn die Schwangerschaft aufgrund eines Verbrechens zustande kommt, also einer Vergewaltigung. Zweitens, wenn das Leben oder die Gesundheit der Frau in Gefahr ist. Und drittens, wenn man über pränatale Diagnostik feststellt, dass der Fötus irreparable Schäden, Missbildungen trägt, die dafür sorgen werden, dass der Fötus nach der Geburt entweder relativ bald sterben wird oder mehrfach schwer behindert sein wird. Was die aktuellen Proteste angeht, die ja Ende Oktober letzten Jahres 2020 begonnen haben, da geht es jetzt darum, dass das polnische Verfassungsgericht am 22.10. entschieden hat, dass diese 3. Ausnahme, die ich gerade genannt habe, also die irreparablen Schädigungen des Fötus, dass diese Ausnahme nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Und das bedeutet letztendlich, dass trotzdem es ja noch zwei weitere Ausnahmen gibt. Trotzdem bedeutet das eigentlich ein faktisches Abtreibungsverbot, weil von den um die 1000 legal vorgenommenen Abtreibungen pro Jahr, von denen über 95% auf diesen Umstand zurückgehen. Nachdem dieses Urteil halt veröffentlicht wurde, gab es eine bis dahin in Polen wirklich unbekannte, also in der Dritten Republik unbekannte Welle von Protesten, wo ich sagen würde, es ist eine gewisse Mischung. Zum einen dieser Konflikt um das Abtreibungsrecht schwelt eigentlich schon seit die PiS 2015 die Alleinregierung übernommen hat, weil sie ein bestimmtes Programm verfolgt in Verbindung mit der katholischen Kirche, das eben genau auf diese Verschärfung von Regelungen, das Zurückdrängen der Frau aus der Öffentlichkeit zielt. Und zum anderen, dieses Urteil ist mitten in der Pandemie veröffentlicht worden, wo man auch nochmal sieht, dass das doch ein recht zynisches Spiel ist, sozusagen auch die Hoffnung, dass überhaupt Menschen dagegen protestieren, weil sie aus Vernunftgründen zu Hause bleiben oder so. Das hat, denke ich, nochmal zusätzlich diese Proteste ja angeheizt.
Wer protestiert dort? Gegen was genau protestieren sie? Und wie drücken sich die Menschen aus? Gibt es bestimmte Slogans, die eher präsent sind, die vielleicht auch wirklich was mit den Frauen allgemein zu tun haben?
Also da würde ich vielleicht mal ganz kurz mit ein paar Umfrageergebnissen, die dann relativ bald, nachdem diese Proteste begonnen hatten, durchgeführt worden sind. Also gegen das Urteil dieses Verfassungsgerichts haben sich in den Umfragen zumindest 73% der Befragten ausgesprochen, während 13% dafür waren und der Rest keine Meinung hatte. Dann ist es so, dass 13% der Befragten angegeben haben, sie hätten mindestens einmal an einem dieser Proteste teilgenommen. Das war so Mitte November, dass diese Umfrage gemacht wurde. Das bedeutet, wenn man das mal umlegt, sind das 5 Millionen Menschen. Und wenn man jetzt die Leute abzieht, die nur einmal da waren, kommt man immer noch auf eine Zahl über 1,5 Millionen Menschen, die zu diesem Protest rausgegangen sind. Man sieht das auch an den Teilnehmenden auf den Demonstrationen, dass jedes Alter dabei ist. Es sind natürlich mehr Frauen als Männer, aber es sind auch Männer dabei. Es wurde landesweit protestiert. Es wurde nicht nur in den Großstädten oder Ballungsräumen, wo man das vielleicht eher annimmt, sondern eben auch in kleineren Städten, wo man sich natürlich auch besser kennt, wo der Druck ein ganz anderer ist, wenn sich Menschen in diese Richtung äußern. Auch in Gegenden, die als sehr konservativ bekannt sind, haben Menschen über soziale Medien Proteste angemeldet und dann kamen die Menschen auch zu Hunderten, teilweise zu Tausenden in den überraschenden Menge, die auch wieder alle Beteiligten eigentlich sehr, sehr überrascht hat. Polen ist ein Land, wo sich knapp 93% der Bevölkerung als gläubig bezeichnen. Ist es auch ein Aufstand der Gläubigen gegen ihre eigene Institution Kirche, weil es ist schon relativ klar, dass das jetzt nicht nur die PiS-Regierung ist, die an der Stelle aktiv ist. Und ja, wenn wir zu den Slogans kommen, das führt auch ein bisschen zurück, was ich am Anfang nochmal gesagt hatte, so wie Frauen sich benehmen sollen. Ne? Der ist gekennzeichnet zum einen durch wirklich einfach ein sehr vulgäres Auftreten. Die beiden hauptsächlichen Parolen, die da gerade am Anfang auch echt dominiert hatten, war zum einen auf Polnisch Wypierdalat, das heißt so viel wie verpisst euch, beziehungsweise jebać PiS, das bedeutet fick die PiS. Wer da ein bisschen höflicher sein wollte, hat halt statt 5 Buchstaben, 3 Buchstaben, 5 Sternchen, 3 Sternchen gemacht, wusste sowieso trotzdem jeder, was gemeint ist. Das hat dann zum Beispiel auch so ein bisschen Kritik auf sich gezogen, auch von oppositionellen Abgeordneten, wo es wieder um diese Sachen ging, wie offensiv dürfen Frauen ihre Positionen vertreten. Für Männer ist das völlig in Ordnung, auch mal Schimpfworte zu verwenden, aber hier wurde das dann schon wieder ein bisschen moniert. Ansonsten, was ich jetzt so beim Durchsehen dieser Beiträge, wo über die Demonstration berichtet wurde, so gesehen habe, zum Beispiel so popkulturelle Anleihen, zum Beispiel No Woman, No Cry, also ne, Anlehnung an Bob Marley, No Woman, No Cry, aber in dem Fall heißt es dann auf Deutsch übersetzt, ohne Frauen kein Land, also Kraj ist polnisch für Land, oder auch Girls Just Wanna Have Fundamental Rights, also in Anlehnung an Cyndi Laupers Popsong da aus den 80ern, der, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch damals so von der Aussage her was ganz Neues gewesen ist. Man hat sogar die polnische Nationalhymne, die beginnt, noch ist Polen nicht verloren, Jeszcze Polska nie zginęła, einfach das S weggelassen, Jeszcze Polka nie zginęła, in Anlehnung daran, dass es natürlich illegale Abtreibungen gibt und dass die nicht in so sicheren Umständen durchgeführt werden können, dass die Gefahr für das Leben der Frauen natürlich steigt. So, und dann deswegen dann Jeszcze, noch ist die Polin nicht gestorben, würde man das jetzt eigentlich genau übersetzen. Das mit dem Verloren ist eher so eine lyrische Übersetzung. Und ja, also eine Sache, die ich da in dem Zusammenhang nochmal mit anführen würde, ist ein Slogan, der gerufen wird. Michle, tschuje, deziduje, was auf Deutsch heißt, ich denke, ich fühle, ich entscheide. Und meiner Meinung nach gibt das schon ganz gut wieder, worum es dann nämlich eigentlich geht, wenn eine Frau schwanger wird und sich die Frage stellen muss, wie sie jetzt mit dieser neuen Situation umgeht. Also nicht nur mit sich selbst, moralisch und ethisch, vielleicht eben auch mit den Werten, die sie vermittelt bekommen hat, aber eben auch in Bezug, was ist mit der Partnerschaft, was ist mit dem zugehörigen Mann, was ist mit der staatlichen Unterstützung, die es vielleicht gibt oder eben nicht, was ist mit meinen eigenen Zukunftsaussichten. Und da hat es spätestens seit 1989 natürlich auch einen Wertewandel gegeben. Das ist auch in der polnischen Gesellschaft, meiner Meinung nach zumindest in größeren Teilen, eben ein Wert ist, dass auch Frauen natürlich die gleiche Möglichkeit haben, sich auch beruflich irgendwie zu verwirklichen, wie das Männern zugestanden wird. Und dieses Michle, Czuje, Deziduje, das drückt das eigentlich ganz gut aus, meiner Meinung nach. Eben im Gegensatz zu dem Narrativ der katholischen Kirche, wo es dann immer so wirkt, als ob jede Frau, die schwanger wird, nichts Besseres zu tun hätte, als sofort zum Gynäkologen zu rennen und eine Abtreibung vornehmen zu lassen.
Also ist der Protest nicht nur Protest gegen das Abtreibungsrecht, sondern auch vielmehr Ausdruck eines Rufes nach sexueller Selbstbestimmung, nach Geschlechtergleichheit und so weiter?
Ja, also man merkt das ja auch, das ist schon noch Anti-Regierung. Es geht auch durchaus politisch gegen die Regierung. Aber das, was Sie gesagt haben, es gehört auch mit dazu. Also in den Jahren, bevor jetzt Ende Oktober dann dieser Spruch des Verfassungsgerichts kam, gab es mehrmals sogenannte Bürgergesetzentwürfe. Das ist in Polen möglich über Unterschriftensammlungen. Wenn man dann genügend zusammen hat und die ins Parlament bringt, dann muss das Parlament sich zumindest damit beschäftigen, ob es das Gesetzgebungsverfahren dann einleitet. Und da gab es von liberaler, progressiver Seite mindestens zwei Entwürfe. Und da geht es eben nicht nur darum, wie jetzt die Regelungen für die Abtreibung sein sollen. Die erinnern in den Gesetzentwürfen meistens so, wie es in Deutschland eigentlich ist, ab bis zur 12. Woche straffrei. Dann geht es auch immer zum Beispiel auch um einen Sexualkundeunterricht an Schulen, der diesen Namen verdient. Es geht darum, dass es möglich ist, ohne Probleme an Verhütungsmittel heranzukommen, was offenbar, da bin ich jetzt nicht so ganz informiert, aber was offenbar tatsächlich in bestimmten Gegenden ein Problem sein kann. Also dass Gynäkologen zum Beispiel Frauen, die vielleicht die Pille haben wollen, das einfach sagen, nee, mach ich nicht. Ich schreibe ihnen kein Rezept. Das ist aber jetzt so nur ein Eindruck, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass in solchen Gesetzen tatsächlich verlangt wird, dass es einen gesicherten Zugang zu Verhütungsmitteln gibt zum Beispiel. Das spielt da dann alles mit eine Rolle. Also viel mehr eigentlich als eben nur dieses reine Abtreibungsproblem.
Wie reagiert die PiS darauf, auf die Proteste, mit denen sie vielleicht in diesem Maß nicht gerechnet hat?
Ich glaube sehr, dass sie damit nicht gerechnet hat. Eben genau das, weil auch ich habe das Gefühl, diese Entscheidung innerhalb einer Pandemiesituation mit der ganzen Vorgeschichte seit 2015, die es dabei gibt, da zu machen, war ein Manöver, wo man gerechnet hat damit, dass man das vielleicht irgendwie durchkriegt. Vom Verfassungsgericht aus gesehen, man hätte das Urteil danach eigentlich relativ zügig im Gesetzesblatt, im Amtsblatt veröffentlichen müssen. Das hat dann jetzt bis Ende Januar gedauert. Ich weiß gar nicht, ob das in den Nachrichten in Deutschland da nochmal so aufkam. Das hat so lange gedauert, ne? Das sind 1, 2, 3 Monate. Ja, man hat da nichts weiter gemacht in der Sache, weil die Proteste in der Wucht auch tatsächlich also einen ganzen Monat eigentlich angehalten haben und dann erst so langsam abgeebbt sind, wie das halt bei solchen Protesten dann auch ja, zu sein pflegt. Das ist das eine. Der Erfolg des Protestes war eben zum Beispiel, dass diese ganze Veröffentlichung sehr lange halt auf sich warten lassen. Auf der Ebene der Demonstrationen auf der Straße hat man schon beobachten können, dass die Polizei dann zunehmend repressiver vorgegangen ist, während am Anfang, ich meine, es ist ein gesellschaftliches Problem, das trifft natürlich die Polizistinnen und Polizisten genauso, diese Lebensentscheidungsfrage. Und wenn man halt diese Umfragen halt auch nimmt, dass halt 73% der Polen gegen dieses Urteil sind, dann trifft es sehr wahrscheinlich ja auch für größere Teile der Polizei zu. Aber diese Zurückhaltung wurde dann so nach und nach aufgegeben. auch unter Hinzunahme von, ich nenne es jetzt mal Spezialeinheiten, also auch Polizisten ohne Uniform, die dann da agiert haben, die dann auch zum Beispiel Parlamentarierinnen von der Linken Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, trotz Ausweis, hier, ich bin Parlamentarierin, ich genieße Immunität und so eine Sachen. Und man versucht natürlich auch über die Corona-Regelungen, also natürlich verstoßen die Protestierenden ja gegen Schutzbestimmungen, dass man dann eben versucht, über Bußgelder daran zu gehen. Und die letzte Entwicklung, von der ich gehört habe, ist, dass eine der Protagonistinnen, die auch von Medien so aufgebaut wird als eine, ob sie das nur will oder nicht, die Martha Lempart, dass ihr die genauen Vorwürfe, kenne ich jetzt nicht, welche Straftaten das im Einzelnen sein sollen, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass ihr bis zu 8 Jahre Haft drohen würden, im schlimmsten Fall für sie. Das ist so auf der Ebene. Und natürlich hat man versucht, im öffentlichen Diskurs diese gesamte Protestbewegung in irgendeiner Form zu kompromittieren. Also das Zeichen, das ist der sogenannte landesweite Frauenstreik, nennt sich das auf Polnisch, deren Zeichen ist ein roter Blitz. Also dieses übliche Blitzzeichen, was Sie eigentlich auch kennen von Elektrozäunen oder so. Der erste, der es getan hat, war, glaube ich, der Erzbischof von Krakau, also ein katholischer Geistlicher. Aber die Peace-Abgeordneten haben das gerne aufgenommen. Man versucht das mit SS-Runen zu vergleichen, zum Beispiel. Also da auch so eine Art antideutsche Karte zu spielen. Und dann hört man auch häufig, dass viele von denen, die da hingehen, ja eigentlich manipuliert sind. Also so ein bisschen so diese übliche Strategie. Fremdgesteuert und so weiter. Ja.
Wir haben es gerade schon angebracht. Auch die Kirche spielt da natürlich eine große Rolle mit. Und wie genau gehen Sie damit um? Also die Kirche als Institution. Und wie stehen die zu den Protesten?
Zu dem Ereignis haben sich erstmal so die Oberen sehr erfreut gezeigt über das Urteil, dass es eine gute Entscheidung gewesen ist. Meiner Meinung nach hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel weiter gehört. Sie haben sich relativ lange dann auch sehr still verhalten, weil es eben andersrum schon klar geworden ist, dass viele Polinnen und Polen es der Kirche als Institution, jetzt unabhängig von dem Glauben und dem Wertesystem, was dahinter steckt, das gibt es ja auch durchaus positive Dinge, aber dass sie das der Institution sehr übel nehmen, wie sie immer offener und immer stärker mit hineinregiert, indem sie halt auch mit der Peace da relativ offen zusammenarbeitet, was solche Themen angeht. Dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass aus verschiedenen Gründen die katholische Kirche in Polen ein sehr konservatives Bild hat. Also sie war irgendwie aufgrund ihrer gesellschaftlichen Rolle im Sozialismus, wo sie natürlich Gegnerin war, auch im Zweiten Weltkrieg, irgendwie nie gezwungen, mal sich über Reformen oder so Gedanken zu machen. Und jetzt merkt man halt, dass einfach doch einen gesellschaftlichen Wandel, was auch bestimmte Werte angeht, stattgefunden hat, der dazu führt, dass selbst die Gläubigen ihre Kirche oder ihre Verantwortlichen in der Kirche gerade nicht aushalten und ihnen das auch nicht durchgehen lassen wollen.
Gibt es Gegenprotest außerhalb der Kirche oder Leute, die sich wirklich auch für das Gesetz einsetzen, weil zum Beispiel Kaczynski, Vorsitzender der Peace-Partei, hat zur Verteidigung der Kirchen aufgerufen.
Ja, ein sehr interessantes Phänomen gewesen, diese Ansprache in der ganzen Anordnung, wie er gesessen hat, welchen Hintergrund er gewählt hat, diese ganze Art hat doch viele Kommentatorinnen und Kommentatoren in Polen auf eine sehr skurrile Weise an die Verlesung der Verhängung des Ausnahmezustandes und des Kriegsrechts in Polen 1981 erinnert, tatsächlich. Und wenn man das mal so gegeneinander hält, er hat in dieser Ansprache, die 6 Minuten dauerte, zur Verteidigung der Kirchen aufgerufen. Er hat alle, also nicht nur seine Wählerschaft, die jetzt der Peace anhängen oder Mitglieder der Peace dazu aufgerufen, sondern halt jeden, die sich den traditionellen, christlichen, patriotischen, nationalen Werten verpflichtet fühlen. Und ja, das hat dazu geführt, dass sich sowohl Organisationen, die man doch faschistisch nennen muss, das gibt es in Polen auch, dass die sich dann sozusagen aufgerufen gefühlt haben, die Kirchen zu schützen, sich mindestens davor zu stellen. Das ist dann im Großen und Ganzen auch ruhig geblieben, bis vielleicht auf so ein paar Rangeleien da bei manchen Demonstrationen, dass es dazu kam, dass Kaczynski dazu aufgerufen hat, hat damit zu tun, dass an dem Sonntag nach der Verkündung des Urteils an einigen, nicht vielen, an einigen Stellen Gottesdienste in den Kirchen dann gestört wurden. Dass dort Gruppen von Protestierenden reingegangen sind, ihre Slogans gerufen haben, Plakate hochgehalten haben und natürlich die Liturgie da eben gestört haben, was auch ein Novum ist, muss man sagen. Teilweise wurden auch Kirchenwände von außen besprüht oder eben mit Plakaten behängt und das war dann eben der Auslöser dafür, dass dieser Aufruf dann kam. Es wurde aber auch innerhalb der Proteste so schon ein bisschen kritisch gesehen, weil die sind ja schon recht heterogen. Das sind jetzt ja nicht nur die ganz radikalen oder ganz progressiven Feministinnen dort unterwegs, sondern eben auch Menschen, die man jetzt politisch eher in so eine Art, ja, in so eine politische Mitte vielleicht da verorten könnte. Das hat danach wieder aufgehört sozusagen.
Wie würden Sie die Stellung der Frau in Polen, in der Gesellschaft und allgemein zusammenfassen?
Na, ich glaube, sie befindet sich in einem größeren Spannungsfeld, nochmal größeren Spannungsfeld, als wir das vielleicht zum Beispiel aus Deutschland kennen. Also wo Dinge, die jetzt hier vielleicht schon ganz selbstverständlich irgendwo im Diskurs und der Diskussion sind, in Polen immer noch erst angestoßen werden müssen. Siehe zum Beispiel, was auch sexuelle Selbstbestimmung, dieses Aushandeln darüber, wie auf welchen Wegen findet Sexualität zum Beispiel statt, aber auch eben das Verhältnis in Beziehungen oder so, das noch an ganz anderen Punkten diskutiert werden muss. Vielleicht ist es auch nur eine Hoffnung, aber es kommt mir so vor, als ob schon angestoßen ist, dass mittelfristig, langfristig da sich auf jeden Fall Dinge verändern werden, eben hin zu einer Sicht auf individuelle Menschenrechte und dann natürlich so, wie Frauen ihr Leben gestalten können und sollen, da eine Annäherung gibt an das, was wir so kennen. Es bleibt dabei, ne? Also Frauen haben es schwieriger, sich sichtbarer zu machen. Wenn sie sichtbarer sind, haben sie mit mehr Vorwürfen oder Vorurteilen zu kämpfen. Aber ja, in den letzten 30 Jahren hat sich da, glaube ich, nochmal relativ viel verändert, eben im Sinne einer liberalen Vorstellung. Was bedeutet, dass Frauen natürlich Karriere machen können und sollen, dass Frauen es auch gelingt, Führungspositionen einzunehmen und dann eben der große Bereich der persönlichen Selbstbestimmung.
Das war Jurek Welboda zum Rollenbild und Rollenverständnis der Frauen in Polen. Das bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen westlicher Orientierung, allgemeinem Menschenrecht, sexueller Selbstorientierung, dem ehemaligen sowjetischen Frauenbild und dem Katholizismus mit konservativen Werten. Das alles findet Ausdruck in den Abtreibungsprotesten gegen das de facto Abtreibungsverbot momentan und seit Oktober ist dies Thema. Vielen Dank.
Ja, bitteschön. War mir eine Freude.